Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Matthäus 24 und ich möchte uns oder mit uns den Text, über den wir gemeinsam heute nachdenken werden, mit euch lesen ab Vers 36 bis 51. Es ist ein längerer Abschnitt. Ich werde bei weitem nicht alles ansprechen können, was in diesem Text erwähnt wird durch den Herrn Jesus Christus, aber zwei Illustrationen, die Jesus gebraucht, gerade im Zusammenhang seiner Endzeitrede auf dem Ölberg, diese möchte ich mit uns ansprechen und gemeinsam mit euch darüber nachdenken, worum es eigentlich hier geht und was Jesu Absicht ist, dass er eben diese Illustrationen gebraucht. So, das, was wir gemeinsam jetzt lesen werden am Vers 36, wird sofort nachdem Jesus eben das Gleichnis von dem Feigenbaum angesprochen hat in den Versen vorher. Über diese haben wir in den Adventssonntagen nachgedacht und jetzt lese ich ab Vers 36. Hören wir genau hin, was Jesus sagt. Jesus sagt, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater. Und hier geht es um das Kommen des Herrn Jesu, auf zweites Kommen des Herrn Jesu in diese Welt, die Wiederkunft des Herrn Jesus. Aber gleich wie es zu der Zeit Noahs war, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohns. Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging. Und sie achteten's nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen und der andere wird, meine Übersetzung sagt, verlassen werden. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist das Wort zurückgelassen. Verlassen, das hört sich schon, so geht es ein bisschen ins Negative. Zurückgelassen kann beides meinen. Das will ich mit euch nachher ansprechen. Zwei werden mahlen auf der Mühle. Einer wird angenommen und die andere wird verlassen werden. Also zurückgelassen werden. Darum wachet, sagt Jesus, denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Welcher ist aber nun ein treuer und kluger Knecht, den der Herr gesetzt hat über sein Gesinde, dass er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe? Selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommt und findet ihn also tun. Also das Gesinde oder die Menschen, die ihm anvertraut sind, dass er sie verpflegt, nach ihnen schaut, also dient. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn, also diesen Knechten, über alle seine Güter setzen. So aber jener, der böse Knecht, wird in seinem Herzen sagen, ach, mein Herr kommt noch lange nicht. Und fängt an zu schlagen seine Mitknechte, isst und trinkt mit den Trunkenen, so wird der Herr des Knechts kommen an dem Tage, des er sich nicht versieht und zu der Stunde, die er nicht meint, und wird ihn zerscheitern und wird ihm seinen Lohn geben mit den Heuchlern, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Soweit unser Text. Wir haben in der schon hinter uns liegenden Adventszeit das Gleichnis von dem Feigenbaum uns noch einmal angeschaut. Das Gleichnis schließt sich ja an die Endzeitlehre des Herrn Jesu an, die er seiner Zeit vor seinen Jüngern auf dem Ölberg gehalten hat, mit dem Blick auf Jerusalem, mit dem Blick auf den Tempel, der da noch gestanden hat zu der Zeit. Und wir haben überlegt, naja, wozu dient dieses Gleichnis? Und in einer gewissen Weise, wir haben das festgestellt, dass in einer gewissen Weise Jesus hier eine verschlüsselte Wahrheit weitergibt, ja, oder die er neben der Endzeitrede stellt, um seinen Zuhörern zu erklären, wie die Zeit aussehen wird, kurz vor dem Anbrechen des Gerichtes Gottes in der Trübsalszeit. So, in der heutigen letzten Betrachtung, nachdenkend eben darüber, was Jesus gelehrt hat in seiner Endzeitrede, was er sagt in dem Feigenbaumgleichnis, wollen wir zunächst einmal diese zwei Illustrationen uns anschauen, die Jesus auch gebraucht, um seinen Zuhörern, seinen Jüngern zu zeigen, wie sie nun praktisch angesichts dieser Wahrheit, dass der Herr kommt, dass das Gericht anbrechen wird, wie sie praktisch leben sollen. Aber ich will zunächst einmal zurückgehen zu dem, was wir schon angesprochen haben, und Folgendes hinzufügen, eine Information weitergeben, die ich denke sehr, sehr wichtig ist, sehr interessant ist für uns. Schaut einmal, wir lesen über in dieser Endzeitrede Jesu über die Zeichen der Zeit. Ja, wir lesen, Jesus spricht vom Erdbeben, die stattfinden werden. Jesus spricht von Kriegen. Jesus spricht von Hungersnot und manchen anderen Dingen. Und mancher, der das liest, der wird sich denken, na ja, vielleicht sind wir ja schon so weit. Ja? Vielleicht befinden wir uns schon in dieser Zeit der Trübsal. Schließlich haben wir einiges an Erdbeben auch letztes Jahr gehabt. Und gerade letzte Woche, vielleicht haben einige von euch das auch gelesen, gab es ja etliche Erdbeben nicht weit von Vancouver Island. In 2 Tagen hat die Erde dort im Meer, ich denke 100 Kilometer vor Vancouver Island, bisschen nordwestlich von Vancouver Island, 9-mal gebebt. Und das stärkste Erdbeben war auf der Richterskala 6,2. Also das ist schon ganz ordentlich. Und insgesamt, ich habe mal nachgeschaut, insgesamt, wenn man der Wikipedia, das ist ein Lexikon, das man im Internet findet, man findet da allerhand Informationen, man muss allerdings sehr, sehr vorsichtig sein, was man da alles liest. Aber wenn man der Wikipedia glaubt, dann fanden letztes Jahr zusammengerechnet 12.818 Erdbeben statt, ja, in der ganzen Welt. Es waren bei weitem mehr, aber die Wikipedia fängt mit dem Zählen des Erdbebens an, wenn es stärker ist wie 4,0. Die darunter werden gar nicht gezählt. Ja? So, es ist wahrscheinlich, dass mehr Erdbeben gegeben hat, mit Sicherheit mehr gegeben, aber 12.118, das ist viel. Und manch einer wird sich denken, na, vielleicht ist die Trübsalszeit schon angebrochen. Aber ihr Lieben, bis jetzt sehen wir ja diese Zeichen, wir haben immer Kriege gehabt, wir haben immer Erdbeben gehabt, kann sein, dass es mehr werden, ich weiß es nicht, ich habe die Statistik nicht gelesen, aber wir sehen, dass diese Zeichen, auf die Jesus weist, erstens nicht weltumspannend sind. Ja? Wir haben zwar Erdbeben, aber sie finden regional statt. So, was haben wir von dem Erdbeben gemerkt, dort vor Vancouver Island? Eigentlich nichts. Also das ist das Erste. Jesus, wenn er spricht von diesen Zeichen, die geschehen sollen in der Trübsalszeit, das Erste ist, sie sind weltumspannend. Jeder wird es merken. Zweitens, und ich denke, das ist der Schlüssel. Diese Zeichen, die in der Trübsalszeit geschehen, sie werden, ich sage einmal so, zur gleichen Zeit geschehen. Sie werden so schnell hintereinander stattfinden, dass es fast wie eine zur gleichen Zeit aussehen wird. Ja, und das ist der Schlüssel. Schaut einmal in den Text, Matthäus 24, 33, was Jesus eben im Zusammenhang des Gleichnisses vom Feigenbaum sagt. Er sagt Folgendes: Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, alle diese Zeichen auf einmal geschehen, dies alles, das, was Jesus vorher angesprochen hat an Zeichen, so merket, dass es oder in manchen Übersetzungen steht, er nah vor der Tür ist. So in der Trübsalzeit werden alle diese Zeichen, die Jesus erwähnt hat, sich so schnell hintereinander abwickeln, und diese Zeichen werden nicht regional sein, sondern weltumspannend. Ja, dass die Menschen, die das erleben, sie werden das gar nicht verpassen können, was geschieht. Und ich will das noch einmal erwähnen, und ich habe das schon einmal gemacht, ich mache es noch einmal. Das Wort des Herrn Jesus an dieser Stelle richtet sich nicht an die Gemeinde, ja, sondern in erster Linie an die gläubigen Juden, die in der Trübsalzeit leben werden. Das ist die Generation, die Jesus anspricht. Wir als Gemeinde werden weg sein. Das ist mein persönliches Verständnis, so wie ich das lese aus der Heiligen Schrift. Wir werden die Trübsalzeit nicht erleben. Aber, das überragende Prinzip des Gleichnisses vom Feigenbaum und auch der nachfolgenden Illustration ist auch für uns als Gemeinde wichtig. Ist es denn wichtig zu wissen, dass der Herr kommt? Natürlich ist es wichtig zu wissen. Ist es wichtig zu wissen, was Jesus zum Beispiel sagt, niemand weiß die Stunde? Ja, es ist wichtig, das zu wissen. Ist es wichtig, angesichts dessen, dass wir nicht wissen, wann der Herr kommt, wachsam zu sein? Ja, so, das ist das allgemeingültige Prinzip, das natürlich auch für die Gemeinde sehr, sehr bedeutend ist, für uns als Nachfolger Jesu Christi sehr bedeutend ist. Nun, in unserem Text sehen wir, dass Jesus zwei Illustrationen gebraucht, eigentlich drei, aber ich werde nur diese zwei ansprechen. Und die erste Illustration spricht von der Zeit des Noah. Die zweite Illustration spricht von zwei Dienern oder Knechten, oder eigentlich wird das Wort Sklave gebraucht. Und mit diesem einzigen Wort wird uns schon ganz deutlich und wichtig, ja, der Sklave lebt nie für sich selbst, sondern immer für seinen Herrn. So, hier wird uns eigentlich mit einem Wort die Illustration erklärt. Aber ich möchte nicht vorausspringen, sondern mit der Illustration von der Zeit Noahs anfangen. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich Folgendes noch einmal unterstreichen. Der sehr bekannte und auch beliebte deutsche Maler und Dichter Wilhelm Busch, der unter anderem Max und Moritz geschrieben hat, er hat in einem seiner Kurzgedichte Folgendes gedichtet. Er sagt: Mein Kind, es sind all hier die Dinge, gleichwohl ob große, ob geringe, im Wesentlichen so verpackt, dass man sie nicht wie Nüsse knackt. Und das passt auch auf unseren Text. Im Grunde ist das, was wir hier lesen und worüber wir heute nachdenken wollen, nicht ein kompliziertes Rätsel. Ja? Ich denke, jeder von uns versteht, worum es eigentlich hier geht, wenn Jesus diese Illustration gebraucht. Es ist nicht schwer, das zu verstehen. Aber hören wir einmal, was Wilhelm Busch weiterdichtet in dem Gedicht. Und das ist etwas sehr, sehr Schweres. Wie wollest du dich aber unterwinden, kurzweg die Menschen zu ergründen? Und jetzt hört mal genau hin. Du kennst sie nur von außerwärts, du siehst die Weste, nicht das Herz. Das ist wunderbar gesagt, das ist klasse gesagt. Was sehen wir als Menschen, wenn wir den anderen anschauen? Nur sein Äußeres. Können wir in sein Herz schauen? Nein, das können wir nicht. Was bedeutet das? Das bedeutet manches, Aber eins davon ist, wir können dem Nächsten etwas vorspielen, was wir im Grunde unseres Herzens eigentlich nicht sind. Ja? Wir können anderen Menschen täuschen, weil wir als Menschen in das Herz des Nächsten nicht schauen können. Aber die Wahrheit ist diese. Gott sieht das Herz des Menschen. Gott können wir nicht täuschen. Gott weiß genau, was in unserem Herzen ist, was wir im Grunde unseres Herzens wirklich auch sind. Und deshalb müssen wir uns immer und immer wieder fragen, was sieht Gott eigentlich, wenn er unser Herz sieht? Sieht er aufrichtige Buße? Sieht er die aufrichtige Hinwendung und Liebe an Jesus Christus? Sieht er die Liebe zum Nächsten in meinem Herzen? Oder sieht Gott, wenn er unser Herz anschaut, nur Tradition? Nur Ritualismus? Was sieht Gott, wenn er in unser Herz schaut? In einem seiner bedeutendsten Gleichnisse darüber, wer wirklich ein wiedergeborener Mensch ist, sagt Jesus Folgendes. Das sind solche, welche in einem redlichen und guten Herzen, hört mal genau hin, das Wort, welches Wort? Das Wort Gottes, das, was Jesus sagt, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Das ist ein altdeutsches Wort, Ausharren meint mit Ausdauer, mit Beständigkeit. Das ist, was Jesus sagt. Ein wiedergeborener Christ ist jemand, der das Wort Gottes bewahrt in seinem Herzen, der glaubt, diesem Wort glaubt und der mit Ausdauer dient und Frucht bringt. Wenn wir in die Schrift schauen, und das ist auch etwas Faszinierendes und Schönes zu sehen, dann sehen wir, dass selbst das Ausharren oder Beständigkeit oder Ausdauer eigentlich eine Frucht des Geistes ist. So, nur diejenigen, ihr Lieben, die bis zum Schluss, bis zu der Begegnung des Herrn Jesu treu sind im Glauben, treu dienen, treu Frucht bringen zur Ehre Jesu, die sind wiedergeboren. Bis dahin können wir nicht allzu viel sagen, wir können vermuten. Beständigkeit meint, Durchhaltevermögen zu haben, auch angesichts des Widerstandes. Und hier kommen wir zu unserer ersten Illustration. Jesus gebraucht die biblische Illustration des Glaubenshelden Noah. Genauer gesagt spricht Jesus eigentlich nicht über Noah als solches, sondern er spricht von der Zeit, in der Noah lebte. So, was wussten die Jünger? Was wissen wir über die Zeit, in der Noah lebte? Wir brauchen nur in die Schrift zu schauen, ja, und Folgendes wird uns gesagt in 1. Mose 6. Als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit sehr groß war, also nicht nur groß, die Bosheit des Menschen war sehr groß auf Erden und alles Gebilde des und Gedanken seines Herzens nur böse, alle Zeit, dann verstehen wir, dass diese Generation, in der Noah lebte, absolut gottlos war. Es war eine absolut üble Generation, in der Noah seine Arche dann aber auch baute. Aber interessanterweise, und das sehen wir in unserem Text, das ist nicht, was Jesus erwähnt. Jesus spricht die Boshaftigkeit der Generation nicht an. Natürlich wussten das die Jünger, aber Jesus spricht das nicht an, sondern Jesus spricht hier von etwas anderem. Er sagt, denn gleich wie sie waren in der Zeit vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging und achteten's nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Drei Dinge sehen wir, auf die Jesus uns hinweist in dieser Illustration. Erstens, das, worauf Jesus uns aufmerksam macht, ist, dass das Gericht Gottes Realität ist. Ja, Das Gericht Gottes hat stattgefunden in der Zeit Noahs und es wird stattfinden in einer bestimmten Zeit in der Zukunft. Das ist, was Jesus sagt, das ist das Wort Gottes. Gott hat versprochen, dass die Generation Noahs vernichtet wird, das hat stattgefunden. Gott hat gesagt, und das sehen wir in der Endzeitrede Jesu, dass Jesus wiederkommt, dass vor seiner Wiederkunft all diese Gerichte stattfinden werden bis zum schlussendlichen Gericht. Genauso wird das sein. Das ist Wort Gottes. Zweitens versichert Jesus, dass der Tag und die Stunde des Gerichtes Gottes unbekannt ist. So, wenn wir die Geschichte Noahs lesen, dann sehen wir, dass Gott Noah nicht gesagt hat, wann das Gericht anbrechen wird. Zu keinem Zeitpunkt. So, Noah wusste es auch nicht. Der entscheidende Faktor, und das wissen wir, für das Anbrechen des Gerichtes Gottes war die Fertigstellung der Arche. Wenn die fertig ist, dann wird es geschehen. Es hat insgesamt 120 Jahre gedauert, das wissen wir. Das ist das Wort Gottes. Die dritte Lektion, auf die Jesus uns, oder Wahrheit, auf die Jesus uns in diesem Gleichnis oder Illustration eigentlich hinweist, ist diese. Jesus weist auf die Normalität des Alltags der gottlosen Menschen hin, trotz der Warnung, die sie hatten. So, und hier kommt das, was wir vorher gesagt haben, das Rätsel des menschlichen Herzens ins Spiel. Ja, wie kann das sein, dass der Mensch eine Warnung Gottes, die Warnung Gottes vor seinen Augen hat, einen Prediger der Gerechtigkeit, so wird Noah genannt, hat, der von dem Gericht gesprochen hat für 120 Jahre, dass sie nicht Buße tun und stattdessen genauso weitermachen wie vorher, ihren Alltag leben. Sie sehen die Arche, wie sie gebaut wird, und jeder Hammerschlag war ein Hinweis darauf, das Gericht ist am Kommen, das Gericht ist am Kommen, das Gericht ist am Kommen. Noah hat gepredigt, es wird zwar so nicht gesagt, aber in Petrus wird es gesagt, dass er ein Prediger der Gerechtigkeit war. Und trotzdem leben sie, wie sie wollen. Sie tun nicht Buße. Und hier sehen wir genau das besondere Rätsel des menschlichen Herzens. Wie kann es sein, dass der Mensch auf das, was Gott sagt und tut, nicht reagiert? Die Generation Noahs hatte in Noah, in dem, wie er lebte, was er baute, eine Warnung, dass etwas passieren wird. Ja? Noah hat gepredigt. Wie gesagt, er wird Prediger der Gerechtigkeit genannt in 2. Petrus 2, Vers 5. Für 120 Jahre hat er gepredigt und trotzdem tun die Menschen nicht Buße. Und das ist Rebellion. Rebellion gegen Gott. So, Rebellion gegen Gott ist nicht unbedingt ein Mensch, der eine Waffe nimmt und der gegen den christlichen Glauben kämpft. Rebellion gegen Gott ist nicht einer, der jetzt mit seinem menschlichen Verstand, sage ich einmal, gegen den christlichen Glauben argumentiert. Rebellion gegen Gott erkennen wir schon darin, dass die Menschen Jesus als ihren Herrn ablehnen. Ich habe einen sehr feinen Nachbarn gehabt in Deutschland und ich habe die Gelegenheit gehabt, ihm das Evangelium zu erklären, und er hat es auch verstanden. Und ich fragte ihn dann, ja, wenn du das alles verstanden hast, was ich dir jetzt erklärt habe, willst du Jesus als deinen Herrn annehmen? Er sagte, nein, das will ich nicht. Und ich war ganz überrascht und ich fragte, warum denn nicht? Und er sagte, da muss ich ja mein Leben ändern und das will ich nicht. Das ist Rebellion. Gott, der Vater, gibt uns einen Ausweg aus unserer Sünde in Jesus Christus. Gott, der Vater, sagt uns in seinem Wort, das ist der einzige Weg. Das ist nicht, was ich sage, das ist, was die Heilige Schrift sagt. Und wenn es das Wort Gottes ist, dann ist das, was wir hier lesen, darüber was hier gesagt wird, Gottes Wort, Gottes feststehendes Wort. Gott sagt, das ist der einzige Weg zu mir. Das ist der einzige Weg der Erlösung. Wie kann ich dann sagen, das glaube ich nicht? Nur wenn ich in Rebellion gegen Gott lebe. Nur dann. Noch eine sehr wichtige Lektion will Jesus hier in der Illustration mit dieser biblischen Geschichte uns vermitteln. Und das ist etwas, worüber ich auch nicht so nachgedacht habe, lesend das, was hier gesagt wird, sondern was mir in den Sinn gekommen ist, als ich darüber meditiert habe, was hier gesagt wird. Überlegen wir einmal, wann ist das Gericht Gottes in der Sinnflut tatsächlich gekommen? Wann brach es ein? Ich habe es schon erwähnt, als die Arche, als das Mittel der Rettung fertig war. Ja? Und ihr Lieben, es ist mit Sicherheit so, dass die Arche im Alten Testament ein Bild ist für oder auf den Herrn Jesus Christus. Er ist unsere Arche. Er ist unsere Rettung vor dem Zorn Gottes. Und hier ist die Realität, die wir nicht verpassen dürfen, lesend diesen Text. Die Rettung durch Jesus Christus, unsere Arche, ist ja schon bereit. Alles ist fertig. Und wenn wir Buße getan haben, dann haben wir diese Arche schon betreten und jetzt warten wir darauf, dass die Vollzahl der Heiden eingeht, wie Römer 11, 25 das sagt. Und dann wird die Tür zugemacht und der Zorn Gottes bricht an. Das bedeutet, das Gericht Gottes kann jeden Moment anbrechen. Ist alles bereit. Alles ist bereit. Die Vollzahl der Heiden, die muss noch eingehen. Wann sie eingeht, das wissen wir nicht, aber es kann jeden Moment passieren. Nun, wir wissen auch, dass auch in der Trübsalzeit, auch in diesem Gericht Gottes über die Menschen in diesen 7 Jahren, andere Menschen noch zum Glauben kommen werden. Das ist der Unterschied zu der Zeit Noahs, ja? Aber diese Zeit, in der wir heute leben, die Gnadenzeit, das wird vorbei sein. Machen wir es heute sicher, dass wir unser Leben Jesus Christus komplett übereignen und dann auch natürlich in dieser Gemeinschaft richtig leben in dieser Welt. So, was macht Jesus hier in diesem ersten Beispiel? Jesus stellt mit dieser Illustration ein allgemeines Prinzip auf, allgemein gültiges Prinzip auf für seine Nachfolger. Der Christ darf nicht spekulieren. Er darf nicht sagen, ach, ich habe ja noch Zeit, weil dies und jenes sich noch nicht ereignet hat. Wenn sich das ereignet, dann werde ich mich bekehren. Der Christ muss wissen, dass er in Jesus Christus sein muss. Ja? Die Zeit der Gnade ist jetzt. So, diese Illustration spricht von der Dringlichkeit der Erlösung. Und wir fragen uns, warum ist es wohl, dass selbst Christen immer noch mit der Sünde spielen? Dass sie die Sünde nicht ernst nehmen in ihrem Leben. Ganz einfach, weil sie das, was Jesus sagt, ganz einfach, weil sie das, was das Wort Gottes sagt, nicht ernst nehmen. Und hier will ich ein persönliches Erlebnis erzählen oder weitergeben. Meine erste Prophetiekonferenz hier in Kanada habe ich in Calgary erlebt. Es war schon im Spätherbst gewesen, ich weiß nicht, ob das November war, welcher Monat das war. Es war schon vor etlichen Jahren. In den Bergen war es schon am Schneien, aber da haben Bruder Gerhard Poschwatter, mein Freund Oleg Siemens und auch ich uns auf den Weg gemacht nach Calgary, um eben bei dieser Konferenz dabei zu sein. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber erfahren habe, das ist auch nicht wichtig. Auf jeden Fall sind wir hingefahren. Es war eine wunderbare Konferenz, ganz fantastisch. Heute denke ich noch manchmal an die Konferenz zurück und bin dankbar dafür, dass ich dabei gewesen war. Was für mich erstaunlich gewesen ist, war die Tatsache, dass bei dieser Konferenz kaum junge Menschen waren. Ja? Die meisten Anwesenden waren ältere Geschwister. Ich war einer der Jüngsten. Und überlegen wir einmal, wie viele Gemeinden es in Calgary gibt. An einem Abend zu einem Vortrag saß ich neben einem jungen Ehepaar, die aus den Philippinen nach Kanada gekommen sind und dann kurz vor der Konferenz in einer der lokalen Gemeinden zum Glauben gekommen sind. Sie waren katholisch, traditionell, sind zum Glauben gekommen. Sie haben von der Konferenz gehört und sagten, wir gehen dahin. Und nun saß ich neben ihnen. Und ich habe sie ein bisschen beobachtet, ja, wie was sie machen, ob sie wirklich zuhören. Und ich kann euch sagen, sie saßen auf dem Rand des Stuhles und haben genau zugehört, was gesagt wurde. Sie konnten nicht genug kriegen. Nach dem Vortrag habe ich mich ihnen vorgestellt, wir kamen ins Gespräch und bei diesem Gespräch fragten sie mich, woher das kommt, dass die jungen Menschen, wie sie es waren, diese Konferenz nicht besuchen. So, sie konnten es nicht verstehen, dass man als Christ nicht darüber begeistert ist, dass Jesus wiederkommt. Und was die Bibel eben dazu sagt. Das Interessante war, dass dieses junge Ehepaar lebte am anderen Ende der Stadt von Calgary. Ich denke, es hat sie 50 Minuten genommen, um zu der Konferenz zu kommen. Aber das haben sie gemacht. Tagsüber konnten sie die Konferenz nicht besuchen, aber abends wollten sie dabei sein. Und sie kamen. Und interessanterweise, ihr Lieben, die nachfolgenden Konferenzen, die ich besucht habe, es war dieselbe Erfahrung, immer und immer wieder. Die junge Generation ist abwesend. Warum ist das so? Warum ist die junge Generation der Gemeinde des Herrn Jesu nicht an der biblischen Prophetie interessiert? Wenn die Bibel doch so deutlich sagt in Offenbarung 19, Vers 10, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Das meint, dass sobald wir uns mit der biblischen Prophetie beschäftigen und auseinandersetzen, wir über Jesus unterrichtet werden. Ist das schlecht? Das ist sehr gut. Wenn wir die biblische Prophetie aufschlagen und lesen und darüber nachdenken, sehen wir, dass sie von Jesus spricht, der das Zentrum des Universums ist, der das Zentrum unseres Lebens sein muss. Die biblische Prophetie spricht von Jesu erstem Kommen, sie spricht von seinem Lehren, sie spricht von seinem Sterben und Auferstehen, sie spricht von seiner Wiederkunft. So, wie kommt es, dass kein Interesse an diesen Dingen ist? Und meine Antwort ist diese. Erstens, es ist Verführung. Und zweitens, weil die Christen keine Ausdauer mehr haben. Und das ist nie ein gutes Zeichen im Leben eines Menschen, der sich Christ nennt. Als Gerhard Poschwatter seine Kinder in Calgary gefragt hat, warum sie kein Interesse an solchen Konferenzen haben, haben sie Folgendes geantwortet. Und das habe ich von Gerhard selbst gehört. Seine Kinder sagten ihm Folgendes: Wir haben unser ganzes Leben lang gehört, dass Jesus bald wiederkommt und er ist immer noch nicht da. Wir sind müde geworden. Nun ja, in einer gewissen Weise kann ich das verstehen. Man kann sehr schnell entmutigt und müde werden. Ja? Man wird sehr schnell entmutigt und müde, ihr Lieben, wenn man das Christsein aus seiner eigenen Kraft lebt. Das ist es. Man wird sehr schnell entmutigt in dem Leben und in dem Dienst für Jesus Christus, wenn die Bestätigung nicht da ist, wenn Widerstand kommt, wenn die Menschen gleichgültig sind, genau wie in der Zeit Noahs. Noahs hat gepredigt, keiner hat sich gekümmert. Aber das Schöne ist doch, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft das Christsein leben müssen. dienen müssen. So, wir müssen uns schon diese Kraft von Jesus Christus erbeten, geben lassen. Jeden Tag, jeden Tag. Und Jesus ist gerne bereit, das zu geben. So, die Ausdauer, das Durchhaltevermögen in einem Christen angesichts der Oberflächlichkeit, angesichts der Gleichgültigkeit, angesichts des Widerstandes in dieser Welt, ist eben ein Beweis, dass der Heilige Geist in ihm lebt. Durchhaltevermögen ist eine Frucht des Geistes, ihr Lieben, die ein jeder bekommt, der sein Leben Jesus Christus komplett anvertraut hat und der im Dienst für Jesus auch lebt. Und nun hören wir Jesus Folgendes sagen. Jesus sagt, dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, einer wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Oder die, es wird die weibliche Form gebraucht. Er spricht einmal von Männern und einmal von Frauen. Ja, auf dem Feld, das waren die Männer, die Mühle gedreht haben, waren die Frauen. Und er weist, oder er spricht hier von seiner sehr interessanten Wahrheit, die oft in zumindest in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, falsch ausgelegt worden ist. Man hat dieses Beispiel oder dieses Bild genommen für die Entrückung der Gemeinde. Aber Jesus spricht hier nicht von der Entrückung der Gemeinde. Das, was Jesus hier anspricht, oder das, was der Zusammenhang dessen ist, was Jesus hier anspricht, ist das Gericht Gottes. Entrückung der Gemeinde ist kein Gericht. Diejenigen, die genommen werden, werden genommen in das Gericht. Und diejenigen, die zurückgelassen werden, das sind solche, die die Erlösung erleben in Jesus und zurückgelassen werden für das tausendjährige Reich. Das ist der Zusammenhang. Und nun hören wir aber diese allgemeingültige Herausforderung, die für die Nachfolger Jesu aller Zeiten bedeutend ist. Jesus sagt in Vers 42, so wachet nun, da ihr nicht wisset, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Und das stimmt. Wir wissen nicht. Aber wir sehen, dass die Wachsamkeit von Jesu nicht nur seinen Nachfolgern vorgeschlagen wird. Oh, ihr könnt wachsam sein. Jesus sagt, wachet, das ist ein Befehl. Und nun kommen wir zu der zweiten Illustration, die Jesus gebraucht. Jesus sagt in dieser Illustration, wie das Wachen aussieht, ganz praktisch, wenn er von dem guten Sklaven spricht, dem treuen Sklaven spricht und von dem bösen Sklaven. Nun, ein Sklave zu der Zeit Jesu hat eigentlich nur einen Zweck. Ich meine, heute von Sklaverei, von Sklaven zu sprechen, ist nicht politisch korrekt. Ihr Lieben, ich bemühe mich überhaupt nicht, politisch korrekt zu sein. Ich möchte biblisch korrekt sein. Darum geht es. Wenn wir eins vor Jesus stehen, denkt er, er wird fragen, warst du politisch korrekt gewesen? Das interessiert Jesus nicht. Jesus selbst gebraucht diese Worte. Jesus selbst gebraucht diese Bilder. Deshalb tue ich es auch. Ich denke es mir nicht aus. Ein Sklave zu der Zeit Jesu hatte nur einen Zweck. Einen Zweck. Er lebte und diente zur Ehre seines Meisters. Punkt. So, ein Sklave war ein Leibeigener seines Herrn. Ein Sklave war absolut treu seinem Meister, sollte treu seinem Meister gegenüber sein. Das war seine wichtigste Qualität. Folgendes sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 4, 1 und 2. Er sagt Folgendes. So soll man uns betrachten, also so muss man uns definieren, sehen, als Diener des Christus, Sklaven des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden werde. Wenn wir in die Heilige Schrift schauen und einmal nachsehen, was von einem Diener Gottes gesagt wird, dann stellen wir fest, dass nirgends gesagt wird, dass ein Diener Gottes populär sein muss, beliebt sein muss, erfolgreich sein muss. Das, was von ihm erwartet wird, ist, dass er treu ist und die Gabe, die Gott ihm gibt, dann auch gebraucht. Und das spricht nicht nur vom Prediger, das spricht von einem jeden Nachfolger Jesu. Jeder ist begabt worden. Von jedem wird erwartet, dass er die Gabe einsetzt. Und lass uns noch einmal überlegen, ja? Wie kann es sein, dass ein Christ angesichts der Gewissheit, dass der Herr Jesus kommt, angesichts der Gewissheit des Endgerichts, dass er keine Scheu hat vor der Sünde und mit der Sünde immer noch herumspielt? Wie kann das sein? Wie kann er sich erlauben, wie kann sich ein Christ erlauben, darüber oder davon zu schweigen, dass die einzige Rettung vor dem Zorn Gottes nur in Jesus zu haben ist? Nur in Jesus? Ihr Lieben, nur dann, wenn er dem Worte Gottes, wenn er dem, was Jesus selbst sagt, wenn er der Bibel nicht glaubt, wenn er sie nicht ernst nimmt und auch die biblische Prophetie nicht beachtet. Die meisten Christen heute, ihr Lieben, leben nicht mehr in diesem wachsamen Bewusstsein. Sie schlafen. Von Ausdauer, von Geduld kann nicht die Rede sein in ihrem Leben. Und wir sehen, dass Jesus hier eigentlich sehr, sehr radikal spricht. Im Deutschen sagt man, er nimmt keinen Blatt vor dem Mund. So manche sehr unbequeme Wahrheiten werden hier ausgesprochen. Ja? Er spricht von dem Entzweischneiden des bösen Knechten. Was denken wir, was das meint? Er spricht von dem Schicksal der bösen Knechte mit den Heuchlern in der Verdammnis. So, wir fragen uns, naja, wer sind diese Menschen? Ich denke, zuerst einmal, es ist das ungläubige Israel. Aber übertragen in das Heute sind das die Namenschristen, Traditionschristen, die so tun, als wären sie Christen, es aber nicht sind. Und wir sehen, das sind keine fröhlichen Dinge, die Jesus hier weitergibt oder ausspricht. Aber wenn Jesus sagt, dass seine Worte nicht vergehen werden. Wenn Jesus sagt, dass seine Worte bis in die Ewigkeit bleiben, dann wissen wir doch genau, wie wir das, was wir hier lesen, einzuordnen haben. Das ist die Wahrheit. Es ist die absolute Wahrheit. Und Jesus warnt uns davor und Jesus fordert uns heraus, das Christsein nicht zu spielen, sondern in der Aufrichtigkeit unseres Herzens Buße zu tun und auch in der Ausdauer wachsam und dienend zu leben. So wie sagte es Wilhelm Busch, er sagte, wie wollest du dich aber unterwinden, kurzweg die Menschen zu ergründen? Du kennst sie nur von außerwärts, du siehst die Weste, nicht das Herz. Gott sieht unser Herz. Gott weiß genau, wer wir sind. Möge der Herr sein Wort an uns segnen, auch heute Morgen. Amen. Ihr Lieben, die Zeit ist vorangeschritten. Ich denke, ich werde mit einem Gebet und Segensgebet abschließen. Lass uns bitte aufstehen zum Gebet. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, wir sind so dankbar, dass du in deinem Reden an deine Jünger und auch natürlich zu uns durch dein Wort nicht politisch korrekt bist, sondern auf die Realität hinweist, die ist, die da ist. Dass du uns nicht etwas vor unsere Augen stellst, das sich so rosarot anhört oder anzuschauen ist, sondern du sprichst die Wahrheit. Und du selbst sagst, dein Wort wird nicht vergehen, deshalb müssen wir dein Wort sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Und das wollen wir. Wir wollen uns beugen in Demut vor dem, was du sagst, vor dem, wer du bist, Herr Jesus Christus. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige und wir wissen, du kommst wieder. Herr Jesus, wir wollen bereit sein für dein Kommen. Wir wollen mit Freude deinem Kommen für uns entgegenschauen. Warum? Weil wir dich lieben und weil dann wir tatsächlich in dieser ganz engen Gemeinschaft wir mit dir leben dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du so gut zu uns bist, dass du uns diese Dinge nicht verheimlichst, sondern dass du sie uns offenbarst, damit wir richtig reagieren und leben können. Wir preisen deinen heiligen Namen und nun stellen wir uns ganz bewusst auch unter deinen Segen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.